Digitale und soziale Transformation.
Zur Chance.
Entwicklung, experimentell betreiben.
Motivation.
Optimierung.
Neurowissenschaft.
Hinterm Horizont geht's weiter.
Gewohnheiten.
Erfolg.
Leadership. Rechtssicher.
Hybrides Kanban entwickeln.
Prozesse.
Klarheit schaffen.
Organisationskultur.
Scrum Innovation. Kanban für jeden nutzbar
Zusammenarbeit.
Machen.
Besser werden.
Licht ins Chaos bringen.
Zuhören.
Der Gelbe Raben Podcast. Transformation ins Ohr geflüstert. Heute zum Thema
Führung oder auch Leadership und Empowerment. Und zu Gast habe ich heute Dr. Katrin Wulff, eine der Gründerinnen der Gelben Raben, Organisationsbefähigerin für die Themen Führung, Strategie und Transformation. Hallo Katrin, herzlich willkommen bei den Gelben Raben im Podcast. Wir wollen heute über Führung sprechen. Da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Wo siehst du die Ursachen dafür, würde mich interessieren. Wo ist der Impuls? Warum muss sich was ändern? Warum ändert sich was? Darüber wollen wir sprechen heute.
Ja, hallo Barbara. Vielen Dank für die Einladung. Und das ist eine gute Frage. Was hat sich geändert und warum hat sich viel geändert im Bereich Führung? Und ich glaube, vielleicht ist die erste Überlegung, was heißt denn eigentlich Führung? Und für mich ist Führung, dass jede Organisation, jedes Team immer wieder neue Impulse, neue Interventionen braucht, um sich zu verändern und um sich an das, was um es herum ist, anzupassen. Wenn wir auf eine Organisation schauen, dann sind da Märkte, die sich verändern, Kundenbedürfnisse, die sich verändern, und an die gilt es, sich immer wieder anzupassen. Und dafür braucht es Impulse, diese Änderungen im Außen nach innen in die Organisation bringen oder halt auch in ein Team. Und das ist das, was Führung macht. Also neue Dinge reinbringen in eine Organisation und dafür sorgen, dass die im Inneren verarbeitet werden. Und wenn du jetzt fragst, was hat sich verändert und warum verändert sich Führung, dann verändert sich nicht die Führung an sich, sondern eher der Ort der Führung. Wo findet Führung statt? Weil wir hatten es gerade schon, Märkte, das Umfeld sich wahnsinnig gewandelt hat, durch Digitalisierung zum Beispiel. Also es kommen ganz neue Ideen auf den Markt. Geschäftsmodelle müssen sich ändern und anpassen. Also Digitalfotografie ist schon ein Beispiel, was es ja schon etliche Jahre gibt, wo sich plötzlich der Markt der Fotografie wahnsinnig gewandelt hat. Wir machen kaum noch Fotos mit Filmen, die werden nicht mehr entwickelt, sondern machen das alles digital. Aber das gilt natürlich auch für die Musikbranche und auch für viele andere Märkte, die wir zum Teil noch gar nicht auf dem Schirm haben, aber wo sich einfach Dinge verändern. Genauso Plattformökonomie, also die reinen Händler wandeln sich zu Plattformökonomie-Anbietern oder Plattformanbietern. Und da tut sich ganz viel. Und so natürlich auch verändern sich Kundenbedürfnisse. Ja? Also die Kunden haben ganz andere Erwartungen. Kunden, wir haben das jetzt gerade in der Corona-Zeit gesehen, wir bestellen viel mehr online. Damit verändert sich unser Verhalten, wenn wir einkaufen und so weiter. Und ich meine, Corona selbst ist ja auch ein Beispiel, wenn wir jetzt plötzlich ganz viel über das Arbeiten im Homeoffice sprechen, das virtuelle Arbeiten, auch da hat sich ja wahnsinnig schnell etwas verändert. Und die Frage ist ja, wie gut können Organisationen darauf reagieren oder auch einzelne Teams in Organisationen und sich anpassen an das, was da gefordert wird. Und das ist Aufgabe von Führung. Und wenn sich was verändert hat an Führung, dann glaube ich vor allem, dass klassischerweise so der Blick in solchen Situationen nach oben geht und geschaut wird, was wird dann ganz oben entschieden, wie soll es weitergehen. Und wenn es jetzt darum geht, sich schnell anzupassen, dann ist so eine Organisation, die rein hierarchisch nach oben schaut und dahin ausgerichtet ist, einfach viel zu langsam. Das heißt, es geht darum, Anpassungsfähigkeit zu schaffen, indem Führung an ganz vielen Stellen in der Organisation stattfindet und dadurch halt anders gelebt wird. Also wir müssen diese Impulse auf ganz vielen Ebenen erzeugen und aufnehmen. Und das ist für mich so die größte Veränderung. Also Führung wird viel, viel breiter ausgelegt. Wir sprechen ja auch von verteilter Führung, also ganz anders in der Organisation verteilt, als es klassischerweise üblich war.
Das hört sich aber trotzdem für mich immer noch so an, als geht der Impuls eigentlich von oben, von der Spitze aus und wird dann ins Unternehmen gegeben, damit sich da was ändert. Ist das so, oder?
Naja, das kommt immer drauf an. Klassischerweise ist natürlich es so, dass in jeder Hierarchie die Führung, die oberste Ebene, eine neue Strategie zum Beispiel entwickelt. Und da ist ja immer schon die Frage gewesen, wer wird wo mit einbezogen. Aber Führung kann natürlich auch auf ganz anderen Ebenen erfolgen. Also die Mitarbeiter, die mit den Kunden direkt zu tun haben, die stellen ja fest, da kommen jetzt ganz andere Kundenbedürfnisse bei uns an. Und die Frage ist ja, wie kommt der Impuls in die Organisation? Und da ist es natürlich so, dass in einigen Organisationen die Mitarbeiter sagen, naja, ich erzähle das immer, ja, und ich gebe das weiter, was an anderen Bedürfnissen bei unseren Kunden ist, was wir eigentlich verändern sollten, aber keiner hört mich. Ja, und in anderen Organisationen wird es aufgegriffen und sozusagen ist ein Führungsimpuls in die Organisation, weil das verarbeitet wird und eine ganz andere Achtsamkeit ein Stück weit besteht dafür, wenn ein Mitarbeiter etwas sagt oder einbringt, dass das ganz anders aufgenommen wird. Und das ist ja ein bisschen auch das Spannende. Also die Frage ist ja immer, es gibt ja ganz viele Interventionen in einer Organisation und welche werden wirksam? Ja, was wird aufgegriffen und von der Organisation weiterverarbeitet und was halt auch nicht? Und die Frage ist ja, wie kann das jetzt genutzt werden? Also das ganze Wissen, was da ist bei Mitarbeitern, bei Führungskräften, in den unterschiedlichen Teams, wie wird das aufgegriffen und von der Organisation verarbeitet, sodass Veränderung entsteht und Anpassungsfähigkeit entsteht. Wenn eine Organisation auf das alles, was im Außen sich verändert, gut reagieren können will, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass sich genau diese Anpassungsfähigkeit verändert. Und das ist halt auch der Grund, warum viele anfangen, agil zu arbeiten, also sich überlegen, wie können wir viel schneller, viel kurzfristiger auf Anforderungen reagieren, wie können wir mit ganz anderen Problemen und Fragestellungen umgehen, die viel komplexer gebaut sind. Und ja, und damit ein Stück weit natürlich auch die Frage, was heißt es dann für Führung? Also wie muss das neu und anders gedacht werden und welche Bilder in den Köpfen müssen sich da auch ändern? Weil heute kann ein Einzelner oder auch ein Team an der Spitze gar nicht mehr diese Komplexität erfassen, die drumherum ist, sondern es braucht da die vielen, um genau das aufzunehmen, was ich eben beschrieben habe. Ja.
Mir stellt sich die Frage, wo kriegt denn Unternehmen auf einmal solche Mitarbeiter her, die mitdenken, die achtsam mit Kundenanforderungen umgehen, die feststellen, hier und da passt es nicht, da müssten wir was verändern. Die sind es doch eigentlich über Jahre gewöhnt, um von oben zu hören, was sie tun sollen. Und wenn da nichts kommt, dann machen sie auch nichts.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das auch eins der wirklich der größten Herausforderungen sind, weil wir alle natürlich in Organisationen unterschiedlichster Art, angefangen bei der Schule, sozialisiert sind, die nur ein gewisses Mitwirken auf eine gewisse Art und Weise uns ermöglichen. Und da sind wir auch auf bestimmte Dinge trainiert. Und diese Muster zu ändern, ist eigentlich mit die größte Herausforderung. Und das kommt natürlich auch auf der Art und Weise, wie Organisationen ja sich entwickelt haben oder auch wie Führung sich entwickelt hat. Viele Führungskräfte sind eigentlich als beste Fachexperten mal in diese Rolle gekommen und müssen sich darin natürlich auch beweisen. Ja, die wollen halt auch zeigen, ich bin hier Teamleiter, weil ich das Thema am besten kann. Und ja, das ist ein gelerntes Muster. Die Mitarbeiter machen Sachen, geben sie halbfertig an die Führungskraft, die freut sich, korrigiert, ergänzt, dann wird nochmal drüber gearbeitet. Und dieses Muster zu durchbrechen, ist natürlich wahnsinnig herausfordernd und schwierig, weil es wirklich eingeübt und eingelernt ist und die Mitarbeiter sehen, ja, es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt was Fertiges abgebe oder etwas, an der die Führungskraft halt sich nicht mehr einbringen kann.
Ja, und wie kann man das ändern, ohne alle Mitarbeiter einfach auszutauschen? Die haben doch fast alle gelernt, mach deinen Bereich ordentlich und denk nicht weiter drüber nach, stell keine blöden Fragen,
genau.
Kümmere dich nicht darum, was die im Nachbarbüro machen, das machen die schon.
Also das ist natürlich, diese Muster zu verändern, wirklich eine große Herausforderung. Letztlich müssen alle auf mehreren Ebenen das lernen. Ja? Das eine ist natürlich erstmal so eine Vorstellungskraft zu entwickeln, wie kann es denn anders gehen? Und das ist das eine, dass man das kognitiv sich überlegen kann, wie sieht es aus, wie verhalte ich mich dann als Führungskraft, als Mitarbeiter in solchen Situationen. Aber das Zweite ist einfach auch zu überlegen, was heißt das denn emotional hier für mich? Ja? Wie verinnerliche ich das auch emotional? Denn bei allem, muss man ja auch sagen, so eine Führungskraft muss ja oft am Ende in der klassischen Organisation auch Rechenschaft dafür tragen. Also wie dieser Artikel, den ich da geschrieben habe, zum Beispiel aussieht, ja, oder das Ergebnis der Mitarbeiter vertreten gegenüber weiteren Führungsebenen. Und insofern ist natürlich auch verständlich, dass sie sagt, also ich muss da voll dahinter stehen an dem Ergebnis. Und das führt dann wiederum dazu, dass sie rein interminiert. Also sich zu überlegen, wie gehe ich emotional damit um? Was macht es mit mir, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe vielleicht nicht 100% dahinter, aber das Team hat das entwickelt. Und ich glaube, was ganz wichtig auch ist, dass wir das in eine andere Körperhaltung richtig bringen. Ja? Weil das macht auch was mit unseren Körpern, also kognitiv, emotional und körperlich zu schaffen, sich anders aufzustellen und eine andere Haltung zu entwickeln. Und das ist mit die größte Herausforderung. Und zu mir hat mal ein Geschäftsführer gesagt, sagte ja, warum habe ich da eigentlich Mitarbeiter, die leiten Vereine, ja, die bauen eigene Häuser, die organisieren große Veranstaltungen, aber wenn sie zu uns in die Firma kommen, dann hängen sie mit ihrer Jacke die Verantwortung an die Garderobe. Wieso ist das so, dass diese Menschen, die offensichtlich eigentlich selbst denken können, tolle Sachen organisieren, das hier plötzlich nicht mehr können? Ja, und das ist ja auch eine spannende Sache. Also was macht die Organisation mit den Menschen, dass das plötzlich nicht mehr funktioniert? Und genau diesen Musterwechsel hinzubekommen, das ist wirklich die Herausforderung. Und darüber zu reden und zu denken, was führt dazu, dass das bei uns passiert? Und wie kann das anders aussehen? Also eine andere Vision zu entwickeln. Und da ist ganz wichtig, darüber zu reden.
Ja, was mache ich denn, wenn ich selber Geschäftsführer oder Geschäftsleiter eines Unternehmens bin, wo die Leute ziemlich demotiviert und gelangweilt an ihren Plätzen sitzen, ihre Arbeit machen und immer mal nach oben gucken, ob sich vielleicht mal was ändert oder auch nicht. Ja, und überhaupt nicht motiviert sind, jetzt irgendeine Initiative zu ergreifen. Hast du da eine Idee?
Ja, also ich glaube, es gilt darum auch da wieder, wir hatten gesagt Muster. Ja, also wie unterbreche ich dieses Muster? Ja, wir sitzen gelangweilt da, wir tun dasselbe, wir gucken nach oben. Also wie bringe ich da mal was rein, worüber Leute stolpern? Ja, vielleicht indem man eine Aktion startet, wo man die Leute aus ihrem Umfeld rausholt, mit Kunst zum Beispiel arbeitet. Du hast ja auch schon mal mit dem Tor gesprochen. Oder auch mit anderen Aktionen, sei es mit Schauspiel oder Ähnlichem, wo einfach mal was Neues ausprobiert werden kann. Ja, also wenn wir wirklich sagen, wir brechen mal das Muster für einen Tag und verändern es und testen was Neues aus. Und dann muss man natürlich überlegen, und wie transferieren wir das zurück? Ja, also was ändert sich dann am Arbeitsplatz, dass auch spürbar wird, es tut sich etwas. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Ja, also das ist den Einzelnen motivieren, zu sagen, wie bringen wir dich mal auf eine Idee, was du anders machen könntest, was hier anders passieren kann, sodass auch die Bereitschaft und die Lust entsteht, sich zu beteiligen an anderer Stelle. Und die andere Sache ist natürlich auch zu sagen, wie starten wir Initiativen, wo neu über Dinge nachgedacht werden kann, wo vielleicht auch Prototypen ausgetestet werden, wie man zukünftig Dinge anders machen kann, die dann getestet werden und man dann überlegt, wollen wir das jetzt gesamt ausrollen oder machen wir das vielleicht auch nur in Teilbereichen oder sagen wir auch, das ist gescheitert, also so funktioniert es hier nicht bei uns. Also ich glaube, darum geht es, Leute einzubinden, rauszuholen ein bisschen aus dem täglichen Trott und was Neues auszuprobieren.
Was hältst du von solchen Aktionen wie, das habe ich hier gefunden in dem Buch Everybody Matters, Der Autor erzählt, dass er in dem Bereich Kundenservice gesagt hat, derjenige, der hier die meisten Kundengespräche führt heute, bekommt 5 € extra und hat die 5 € an die Wand gepinnt und hat gesagt, so, jetzt los geht's. Ja? Und er erzählt davon, dass es natürlich nicht um die 5 € ging, aber diesen Wettbewerbscharakter, den haben alle aufgegriffen und haben gesagt, nee, ich will heute bester sein, ja, ich will schnellster sein. Ist das was nur in den USA funktioniert? Oder?
Überhaupt nicht. Also da kann ich, habe mit einem Weinvertrieb zusammengearbeitet, die machen solche Sachen auch. Ist natürlich hoch hilfreich in dem Moment, wenn ich gerade so Aufgaben habe, wo ich den inneren Schweinehund überwinden muss. Ja, also jemanden anzurufen und zu sagen, boah, schaffe ich das jetzt, hier nochmal was zu verkaufen? Ich meine, das ist ja keine angenehme Aufgabe jetzt. Einigen macht das Spaß, andere stehen da vor einer großen Mauer, Leute anzurufen. Und da hilft sowas natürlich, in so einen spielerischen Wettbewerb zu gehen. Und man hat ja eh festgestellt, dass also der Bonus am Ende des Jahres gar nicht so motivierend ist, wie kurzfristige Gewinne zum Beispiel, wie diese 5 Euro, die motivieren viel mehr, oder auch kurzfristige Belohnungen. Also wenn was gut gelaufen ist und man wird vor der gesamten Mannschaft gelobt dafür, dass man was gemacht hat und kriegt dann vielleicht einen Essensgutschein, das motiviert viel, viel stärker, als wenn ich irgendwie 8 Monate später 100 Euro mehr aufs Konto überwiesen bekomme, weil ja der Zusammenhang gar nicht mehr besteht. Ich glaube allerdings, dass Wettbewerb und Spiel eine Form sein kann. Ich sagte ja gerade, in solchen Situationen, wo es auch darum geht, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ich glaube aber, an anderer Stelle ist das nicht immer das angemessenste Instrument, um jetzt Motivation zu erzeugen. Ja, also da muss man auch ein bisschen schauen. Gerade im Vertrieb sind eher wettbewerbsorientierte Menschen unterwegs. Also da ist das super angebracht. Aber es gibt auch Bereiche, in denen das gerade gar nicht funktioniert. Dann muss man sich halt was anderes überlegen und schauen, was ist da hilfreich? Was ist etwas, was die Menschen dort dazu bringt, mal anders auf Dinge zu schauen und ja, mal aus der Routine rauszukommen, neu zu denken und dann Dinge auch anders auszuprobieren, sich anders aufzustellen, andere Körperbewegungen zu machen. Ja, ich sagte, es muss ja auch in eine Körperlichkeit gehen, um dann ja zu überlegen, und wie können wir zukünftig hier was neu machen, neu gestalten, anders denken. Und ich glaube, es braucht vor allem Raum dafür auch, dass eine Organisation Räume gestalten muss, in denen sowas möglich ist und zur Verfügung stellen muss. Das kann örtlich, aber auch zeitlicher Natur sein. Und dann gelingt auch ganz viel. Und berühmtes Beispiel ist ja, wie sind die Post-its entstanden? Das ist ja 3M, die zum Beispiel Zeiten geben, die Mitarbeiter zur Verfügung haben, um was Neues zu entwickeln. Ja, und das klappt natürlich super, wenn ich ganz viele Ingenieure habe, die das sowieso gerne machen. Ja, das in einem anderen Kontext funktioniert das dann halt weniger gut. Oder eine andere Idee ist so ein Creative Friday, zu sagen, wir haben jetzt einen Tag in der Woche oder vielleicht im Monat, wo Leute zusammenkommen können und was ausprobieren können oder sich gegenseitig Dinge vorstellen können. Wer hat an welchem Seminar teilgenommen und wer gibt eine Kurzfassung für die anderen Mitarbeiter? Also alle diese Momente, wo man den Alltag unterbricht und was Neues austestet, helfen natürlich, Dinge von einer anderen Perspektive zu betrachten und auch zu überlegen, wie kann es gelingen, diese Sachen zu übertragen.
Ja, aber wie kriege ich denn die Leute dazu, dass sie das mit Spaß und Freude annehmen und nicht sagen, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie, soll ich die Arbeit der Führungskraft auch noch mitmachen und für den auch noch mitdenken und auch noch meinen Kopf hinhalten? Das ist irgendwie gar nicht mein Job.
Wichtiges Thema, was immer wieder kommt. Viele sagen dann auch, kriege ich mehr Gehalt, ja, wenn ich jetzt deinen Job sozusagen mitmache? Berechtigte Frage auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sage ich, ist es so, dass viele Führungskräfte eigentlich die Arbeit ihrer Mitarbeiter machen. Ja, wir hatten das vorhin von den besten Fachexperten, ja. Es ist wirklich Aufgabe des Teamleiters, noch tief in jedem Sachen operativ drin zu sein. Also viele Teamleiter, wenn man sie fragt, sagen, wie viel Zeit sie mit Führung verwenden und klassischen Führungsaufgaben, naja, 5-10% ihrer Zeit. Das ist fast gar nichts, ja. Also es finden kaum Gespräche mit den Mitarbeitern statt. Es findet erst recht nicht sowas wie Coaching statt, ja, um die Mitarbeiter zu unterstützen, Aufgaben selbstständiger zu machen, sondern viel der operativen Arbeit landet bei der Führungskraft. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich, dass mein Team oder mein Mitarbeiter intelligente Lösungen für Probleme findet und sich auch noch überlegt, was ist denn der beste Weg zu dieser Lösung und wie ist das, ja, was ist auch das Vitalisierendste an diesem Weg, ja? Also welcher Weg macht Ihnen auch Freude und Spaß? Dann geht es natürlich auch darum, dass ich mich als Führungskraft in dem Sinne anders verhalte und nämlich mal schön die Hände wegnehme, ja, zugucke, hingucke, aber die Hände wegnehme. Oder ich nenne das auch loshalten. Also auf der einen Seite loslassen im Sinne von selber tun, aber den Rahmen halten und auch hinschauen und nicht den Mitarbeiter allein lassen und mich 2 Wochen nicht kümmern, sondern zu überlegen, wann reden wir wieder drüber und schauen, was hast du dann gemacht?
Vielleicht könntest du noch mal dieses Rahmenhalten etwas genauer erklären.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist wichtig, die Vision zu schärfen und zu sagen, wo will ich eigentlich hin mit dir, mit meinem Team jetzt zum Beispiel. Und dann gilt es eigentlich im nächsten Schritt ein Stück weit, sell the problem, not the solution. Also wirklich zu sagen, was ist denn das Problem, für das ihr eine Lösung findet? Und nicht dann gleich schon die eigene Lösung mitzugeben, sondern zu sagen, es ist eure Aufgabe, die Lösung zu finden. Dann aber wiederum ist es natürlich wichtig zu sagen, was sind die Rahmenbedingungen? Also simple Sache wäre zu sagen, wie viel Zeit habt ihr, ja, wie viel Budget habt ihr, was sind aber vielleicht auch Qualitätskriterien, die wir brauchen, oder was sind No-Gos, also was möchte ich, dass auf gar keinen Fall passiert und dass diese Erwartungshaltung klar und deutlich sind, weil wenn dieser Rahmen klar ist, dann kann sich das Team auch da drin bewegen oder wenn wir auf eine ganze Organisation schauen, auch die unterschiedlichsten Teams, ja, also es muss einfach dieser Rahmen irgendwie klar sein und diesen Rahmen gestalten und auch letztlich mit dem Team immer wieder draufschauen, tue ich dadurch, dass ich jetzt das Team, einzelne Mitarbeiter, coache, Feedback gebe, sage immer wieder, na gar nicht sage, sondern eher frage, ja, wirklich nachfrage, warum habt ihr das gemacht? Was habt ihr für Erfolge erzielt? Wo war es schwierig? Was habt ihr aus dem gelernt? Also wirklich Fragen stelle, neugierig bin und damit auch Lernen ermögliche. Also ich unterstütze das Team im Lernen. Und dann ist das Team in der Lage, eigene Lösungen zu entwickeln und sich aber auch auf einen Lernprozess zu begeben, weil diese Lösungsfindung natürlich am Anfang vielleicht so ist, dass man sagt, naja, als Führungskraft kenne ich ja aus, das ist eigentlich trivial, da hätten sie ja auch schon noch mehr finden können. Aber es geht ja auch darum zu lernen, als Team in diesen Lösungsmodus zu gehen, um dann beim nächsten Mal besser zu werden. Und das fällt vielen Führungskräften schwer, also weil auch da ein altes Muster ist als Führungskraft. Ich springe sofort in die Lösung. Es gibt ja auch das, wenn ein Mitarbeiter ein Problem sieht, dann soll er bitte gleich mit der Lösung ankommen und nicht nur das Problem schildern. Also wir sind da immer in ganz kurzen Sprüngen, sofort Lösungsideen mit reingeben.
Das klingt aber so, wie du das jetzt erzählst, sehr plausibel für Bereiche, in denen zum Beispiel ja, was Neues entwickelt wird, wo kreativ auch gearbeitet wird, wo neue Lösungen gefunden werden. Aber so sind ja nicht alle Bereiche.
Also ich glaube, es geht letztlich überall. Ja, die Frage ist halt, wo macht was Sinn? Ja, und natürlich auch das ist immer zu besprechen. Ja, es gibt natürlich Bereiche, wo wir einfach sagen, da haben wir sehr klare Anforderungen, dass Dinge richtig sind, dass sie in einem gewissen Qualitätskriterium abgegeben werden, wo es ganz wichtig ist, drauf zu schauen, auch dass keine Fehler passieren. Und da kann man nicht einfach sagen, wir fahren hier keine Korrekturschleifen mehr oder ähnliches. Grundsätzlich glaube ich aber, dass eigentlich die Menschen insgesamt lieber auch selbstständig an Dingen arbeiten, mehr Freude daran haben, wenn sie das selbst verantworten können, als dass sie reine Befehlsempfänger sind. Auch wenn es natürlich immer Mitarbeiter gibt, die sagen, ich möchte das nicht. Ja, ich sag mir, was ich zu tun habe, das ist gut für mich. Ich lebe mich woanders aus. Und auch darüber muss man dann natürlich reden können. Ich glaube, wichtiger ist eher, sich anzuschauen, was braucht es denn auch für Voraussetzungen. Also es braucht zum Beispiel ja viel Vertrauen auf allen Seiten. Und sowas wie psychologische Sicherheit, also auch das Gefühl, wenn ich was sehe, ja, wenn ich merke, hier läuft was schief, kann ich das einbringen? Kann ich das einbringen? Kann ich das dem anderen im Team, dem anderen in der Organisation, auf welcher Ebene sagen? Oder werde ich dafür abgestraft, wenn ich sowas einbringe? Und das ist, glaube ich, etwas, woran Unternehmen insgesamt noch arbeiten müssen, weil das eigentlich nicht in den meisten Unternehmen nicht gegeben ist, sondern eher so ein Grundbild des Misstrauens besteht. Also viele der klassischen Unternehmensstrukturen in Organisationen sind eigentlich ein Misstrauen gegenüber den Mitarbeitern. Die Form der Kontrolle ist oft, dass unterstellt wird, dass Mitarbeiter faul sind oder absichtlich Dinge nicht richtig machen. Ja, also wenn eine Reisekostenabrechnung für eine Busfahrt von 2,75 sechs Unterschriften braucht, dann zeigt es ja ein gewisses Misstrauen, dass nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch die weiteren Führungskräfte womöglich etwas freigeben, was so nicht gerechtfertigt ist. Und die Frage ist ja, wie kommt man eigentlich zu Vertrauen, dass ich nämlich das Vertrauen in mein Team habe, dass ich das Vertrauen darin habe in den Einzelnen, dass sie diese Themen aufnehmen und gut ausleben. Aber umgekehrt auch, dass ich das Vertrauen als Mitarbeiter in die jeweilige Führungskraft habe, dass auch da das gesehen und gewertschätzt wird und auch zugelassen wird. Und Vertrauen ist letztlich ein aktiver Prozess, an dem wir alle arbeiten müssen. und der aber auch durch Vertrauensvorschüsse entsteht. Also ich vertraue dir erstmal, dass du gut mit dem umgehst, was ich reingebe, und über den Prozess lernen wir, dieses Vertrauen aufzubauen. Also drüber zu reden, Feedback zuzulassen, aber in alle Richtungen. Dadurch entsteht sowas wie Vertrauen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundlage, die es einfach zu bilden gilt, wenn wir jetzt mehr Achtsamkeit in die Organisation bringen wollen, was wir ja am Anfang hatten, um anpassungsfähiger zu sein. Ja, Achtsamkeit heißt auch, dass das Vertrauen drin besteht, dass, wenn ich einen Impuls reingebe, dieser auch aufgenommen wird. Ja, ein Beispiel für so eine achtsame Organisation sind Intensivstationen, wo es ja um Leben und Tod geht und nicht sein kann, dass nur der Arzt reinkommt und entscheidet, was ist mit dem Patienten, sondern es ist natürlich auch ganz wichtig zu sehen, Pfleger oder die Schwester am Bett, was erlebt die mit dem Patienten, weil es da ja manchmal um Minuten geht. Und um die richtige Entscheidung zu treffen, was machen wir jetzt mit dem Patienten? Und in sehr achtsamen Organisationen oder auf so einer Intensivstation kann es sein, dass ein anderer Pfleger merkt, die Schwester, die jetzt da ist, die reagiert komisch. Und dann sagt, okay, jetzt müssen wir handeln, weil dem Patienten geht es womöglich gleich schlechter. Und dieses auf kleine, feine Signale achten, das ist etwas, was halt auch Achtsamkeit ausmacht. Weil wenn zu spät reagiert wird und der Patient jetzt nicht irgendwie die Medikation kriegt, die er braucht, dann ist es zu spät. Und ich glaube, das ist schon ein Thema auch, wie achtsam sind wir da miteinander oder geht man über feine, kleine Signale einfach hinweg und greift die nicht auf?
Das klingt mir ja jetzt wirklich nach einer sehr großen Umstellung in dem, was da in der Führung passiert. Ja, das sind ja die Beziehungen auf einmal viel, viel wichtiger als die Ergebnisse. Im Blick zu haben, wie geht es meinem Mitarbeiter, wie fühlt er sich gerade, was braucht er, und nicht zu sagen, hat er geliefert, ist es pünktlich da. Und auch, dass du sagst, eine Führungskraft soll an Coachen denken. Das dürfte ja für viele ganz neuer Blick auf Führung sein.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Coachen, wobei Coachen natürlich auch viele, viele Interpretationsmöglichkeiten oder Definitionsmöglichkeiten hat. Was ich hier vor allem meine, ist das Thema Fragen stellen und über Fragen führen. Und sozusagen damit demjenigen, dem Team oder dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, über die Dinge nochmal nachzudenken und selbst in Reflexion zu kommen und nicht gleich letztlich reinzugehen. Also viele Führungskräfte stellen auch Fragen, die lauten dann, warum haben Sie nicht XY gemacht? Da ist dann sozusagen in der Frage die Hypothese schon drin, eigentlich hätte es doch mit der und der Lösung klappen müssen. Und das führt dann oft dazu, dass die Mitarbeiter hinhören und sagen, okay, eigentlich wollte der, das mache ich so und so. Und dann wird genau das aufgegriffen. Aber dann ist natürlich auch die Lösung unter Umständen sehr eindimensional, weil wieder nur geschaut wird, was ist sozusagen aus der klassischen Hierarchie vorgegeben. Und gar nicht mehr geschaut wird, wo haben wir denn das Gefühl, was braucht jetzt zum Beispiel unser Kunde an der Stelle? Also gute Fragen zu stellen, die dazu führen, dass das Team in eine Reflexion kommt und das sich überlegt, das ist eigentlich die Hauptherausforderung, wenn es um dieses coachende Element in der Führung geht. Ja, und das heißt natürlich auch, dass ich mich zurückhalte mit meinen ganzen Ideen und meinen Lösungen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Und die Frage ist ja, bin ich neugierig auch über das, was sich geändert hat? Traue ich mir da, die entsprechenden Fragen zu stellen und auch meine Unwissenheit zuzugeben? Und das ist, glaube ich, noch wieder ein Punkt, der auch vielen schwerfällt, zu sagen, ich weiß nicht alles. Ich kenne mich nicht aus. Ich bin selber unsicher. Ich bin selbst überfordert mit bestimmten Situationen. Und das ein Stück weit auch zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ich brauche eure Hilfe. Alleine kann ich dieses Problem nicht lösen, weil ich kenne die Lösung auch nicht. Und ich weiß auch nicht mehr, wie wir da hinkommen, weil einfach eine Fragestellung jetzt auf uns zugekommen ist, die so einfach nicht lösbar ist. Ja, nehmen wir das Thema Digitalisierung, also wie wir das Geschäftsmodell neu aufstellen können, um mit den neuen Konkurrenten am Markt klarzukommen. Das ist etwas, da weiß kaum jemand im ersten Moment die Lösung, sondern es muss herausgefunden werden, es muss erarbeitet werden, es muss getestet werden. Und das auch ein Stück weit einzugestehen, das fällt natürlich auch vielen von ihrem Führungsbild. Also die Führungskraft muss stark sein, die hat all das Wissen, die kennt all die Antworten. Also von diesem Bild muss sie ein Stück weit loslassen und auch bereit sein, eigene Schwächen einzugestehen und zu sagen, das kann ich jetzt nicht und damit geht es mir vielleicht auch nicht gut. Und damit aber auch dem Team die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren und das entsprechend aufzugreifen.
Wie geht man denn in solchen sich verändernden Strukturen damit um, wenn Entscheidungen anstehen? Wer übernimmt die Verantwortung, wenn etwas zu entscheiden ist?
Auch eine gute Frage. Das ist natürlich auch ja, etwas, was sich ein Stück verändert. Der Vorteil von Hierarchie ist ja immer gewesen, dass wenn sich ja, zwei nicht einig werden, dass dann die Entscheidung eigentlich in die nächsthöhere Ebene ausgelagert werden kann. Also dann entscheidet die nächsthöhere Führungskraft, wenn es da irgendwie Fragen gibt. Wenn das Team nicht weiter weiß, entscheidet der Teamleiter. Wenn zwei Teamleiter nicht weiter wissen, der Abteilungsleiter und so weiter. Und jetzt geht es natürlich auch darum, andere Wege der Entscheidungsfindung zu treffen. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig zu verstehen, was sind Wege und Möglichkeiten, wie man Entscheidungen trifft? Was gibt es da an gut getesteten Methoden? Aber natürlich auch, was brauche ich in der Entscheidung? Also habe ich eine Entscheidungssituation, wo es wichtig ist, dass ich ganz viele mitnehme? Dann ist es natürlich auch, sich zu überlegen, wie gestalte ich den Prozess, dass ich möglichst viele in diesen Entscheidungsprozess mit einbeziehe, dass man sich aber auch Zeit dafür nimmt und sagt, okay, so ein Entscheidungsprozess, das ist nicht in 5 Minuten abgehakt, sondern da brauchen wir vielleicht wirklich mal 90 Minuten, die wir uns zusammensetzen, selbst wenn wir schon alle Informationen, die wir haben können, beieinander haben, um die einzelnen Punkte abzuwägen. Dann überlegt man sich vielleicht, hilft uns eine Konsentmethode, also nicht im Konsens zu entscheiden, wo letztlich alle mit der Entscheidung zufrieden sein müssen, sondern zu sagen, haben wir einen Konsent? Also es gibt keine starken Einwände gegen die Entscheidung und überlegt sich, wie kann so ein Prozess aussehen? Und wenn ich natürlich sage, jetzt muss ich schnell eine Entscheidung treffen, ich habe gar nicht die Zeit, alle mit einzubeziehen, dann muss man sich halt überlegen, okay, wer übernimmt da jetzt die Verantwortung? Wer geht jetzt rein und trifft die Entscheidung? Und dann müssen die natürlich auch dahinter stehen und sie ein Stück weit auch vertreten. Aber das ist manchmal notwendig. Ja? Also wenn das Haus brennt, dann können wir nicht lange überlegen, mit welcher Methode löschen wir. Dann müssen wir manchmal auch löschen, einfach anfangen und dann wohl wissend, dass das auch die falsche Herangehensweise gewesen sein kann. Und dann gilt es natürlich auch in der Organisation zu überlegen, was heißt das? Und die Herausforderung ist natürlich, dass viele Entscheidungen eine große Tragweite haben. Und da ist dann wichtig zu schauen, bei welchen Entscheidungen können das Einzelne entscheiden und bei welchen brauchen wir einfach viel mehr Leute, die wir mit einbeziehen, um genau diese Tragweite ein Stück weit abzufedern und uns bewusst zu sein, welche Risiken wir mit einer Entscheidung eingehen. Und wer kann vielleicht auch, wenn wir zu schnell einen Konsens haben und sagen, ja, so machen wir das, vielleicht den Advocatus Diabolo spielen und diese Entscheidung nochmal in Frage stellen, um sie wirklich zu challengen, um zur besten Lösung zu finden. Und was ich erlebe in vielen Teams, ist, dass sie eigentlich in Situationen, in denen man unsicher ist, sich das Leben ein bisschen einfach machen zu den Entscheidungen und zum Beispiel sagen, ja, wir wissen jetzt nicht genau, was ist eigentlich das Wichtigste, was wir jetzt machen. Also machen wir doch mal eine Punktabfrage. Jeder klebt einen Punkt dahinter, hinter das Thema, was wir jetzt angehen wollen. Und so shift man schön die kritischen Punkte, die man eigentlich diskutieren müsste, weil man mit so einer Methode halt scheinbar die höchste Wichtigkeit ermittelt, aber manchmal dann doch auch, dass die Themen trifft, auf die sich alle schnell und einfach einigen können und damit die kritischen Punkte außen vor lässt.
Ja, total spannend. Und da war noch ein Stichwort dabei, und zwar, wenn du sagst,
wenn das Haus brennt, ja, Feuerwehr kommt, dann können wir nicht mehr lange diskutieren. Dann muss einfach gehandelt werden. Ja. Und so gibt es ja unterschiedliche Bereiche in Unternehmen, wo unterschiedliche Möglichkeiten der Entscheidungsfindung angewendet werden müssen. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen?
Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig hinzuschauen, ja, wo befinde ich mich in der Organisation, um welche Form der Entscheidungsfindung geht es? Also wenn ich bestimmte einfache Fragestellungen habe, dann geht es natürlich darum zu schauen, was ist Best Practice, dann wollen wir auch nicht lange diskutieren. Dann geht es darum, effizient zu sein, Dinge schnell zu bearbeiten und abzuarbeiten. Und natürlich brauche ich dann auch kurze Entscheidungswege. Dann ist es manchmal auch gut, man hat ganz klar, die Führungskraft trifft die Entscheidung, wir machen jetzt A, B, C, weil es einfach darum geht, auch schnell Dinge abzuarbeiten und da effizient zu sein, damit Freiräume an anderen Stellen entstehen, in denen vielleicht Dinge entwickelt werden, neu gedacht werden. Also sprich, wenn wir auf Buchhaltung schauen oder Themen wie Reisekostenabrechnungen, dann ist es natürlich wichtig, dass die möglichst effizient ablaufen. Ja, die müssen schnell sein, da muss es eine Herangehensweise geben, die effizient ist. Wenn wir jetzt aber überlegen, wie können wir die Buchhaltung neu strukturieren, wie finden wir neue Wege, dann ist es natürlich wichtig, auch zum Beispiel alle Mitarbeiter mit einzubeziehen und zu sagen, wie können wir gemeinsam den besten Weg finden und welche Ideen hat das Team, die ja täglich mit den anderen Mitarbeitern kommunizieren, die vielleicht auch wissen, wo hakt es, um diese Ideen aufzugreifen. Und hier wäre zum Beispiel eine Teamentscheidung sehr gut, um dann zu schauen, was haben die Einzelnen im Team für eine Idee, wie kann man das machen und wie findet man da die beste Lösung. Und dann wiederum sich zu überlegen, und was ist jetzt die Entscheidungsmethode dahinter, die man nutzen kann. Ich sagte ja schon, Konsensentscheidung ist etwas, was ich sehr gerne mag, weil ich das Gefühl habe, es hilft sehr stark, also dass man stärker Einwände abfragt. Ja, wer hat Einwände wirklich dagegen, weil man damit ein bisschen das aus dem Spiel nimmt, dass einige dann auch gerne sagen, ich bin einfach dagegen, ohne richtige Begründung. Und das wird in der Konsensentscheidung ein bisschen rausgenommen. Aber da gibt es auch andere Möglichkeiten und Formate, wie man zu Entscheidungen kommt. Und ich glaube, so ist es ganz wichtig, hinzuschauen, ja, an welchen Stellen braucht es was? Wann ist welche Form der Entscheidung notwendig? Also wenn wir zum Beispiel in einem Bereich sind, wo es letztlich darum geht, dass Spezialisten entscheiden, dann kennen die ihre Wege und Methoden, dann macht es keinen Sinn, unbedingt Nicht-Spezialisten mit reinzuholen in die Entscheidungsfindung, weil die das wenig beurteilen können. Wenn es aber natürlich darum geht, dass die Nicht-Spezialisten am Ende damit arbeiten müssen, dann wäre das zum Beispiel sehr wichtig, vorab herauszufinden, was brauchen denn die User später und wie können die mit in diesen Entscheidungsprozess mit einbezogen werden, damit wir deren Input bekommen, um darauf aufbauend die beste Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, so ist es wichtig, wirklich zu schauen, was braucht welche Entscheidung, um diese Impulse, die da sind, auf verschiedenen Ebenen bestmöglich mit einzubeziehen, um ja eine gute Anpassungsfähigkeit an das, was gebraucht wird, zu erhalten.
Wo würdest du anfangen in einem Unternehmen, das jetzt erkannt hat, wir müssten hier was ändern? Muss das auch von oben nach unten gehen oder kann der Impuls auch irgendwo aus der Mitte heraus passieren? Können das einzelne Bereiche oder muss das immer das ganze Unternehmen sein?
Also ich glaube, erst einmal, gerade für Anfangsimpulse, kann das überall stattfinden. Ja, ich kenne Unternehmen, die haben toll gestartet, Netzwerke zu gründen, die sich mit fragen, wie können wir anders Dinge entwickeln, wie können wir unterschiedliches Know-how zusammenbringen, um damit sozusagen Impulse in die Organisation zu geben. Die Erfahrung zeigt dann aber auch, ab einem bestimmten Punkt ist das oft sehr schwierig für einzelne Bereiche, wenn sie nicht gut genug vernetzt sind mit dem Rest der Organisation, weil nach einiger Zeit auch Verständnisschwierigkeiten entstehen. Also nehmen wir mal an, ein Bereich der Organisation, oftmals ist es ja die IT, arbeitet jetzt mit agilen Methoden und sagt, wir arbeiten zum Beispiel in der Entwicklung mit Scrum als Projektmanagement-Methode, dann gibt es an bestimmten Schnittstellen Verständnisschwierigkeiten, weil der Rest der Organisation ein Linienverständnis hat und diese oder ein klassisches Projektmanagement-Verständnis hat und das nicht mehr zusammenpasst mit dieser neuen Methode. Und dann ist die Frage, wie gelingt die Übersetzung? Wenn wir noch weiter schauen, dann ist es oft so, dass damit eine Überforderung der einzelnen Bereiche eintritt, gerade wenn das Top-Management dann wenig mitzieht, weil es dort an Verständnis fehlt und das führt oft zu wahnsinniger Frustration. Das heißt, ja, es kann überall Startpunkte geben, wenn wir aber sagen, wir wollen das Verständnis von Führung, wir wollen das Verständnis, wie finden wir Entscheidungen, wie empowern wir Teams, wie kommen Teams zu eigenen Entscheidungen wirklich verändern, dann, glaube ich, braucht es am Ende die gesamte Organisation. Nicht so selten ist auch das Beispiel, dass das Top-Management sagt, ja, wir wollen hier was verändern und dann in der Basis viel verändert wird und dabei die Mittelschicht vergessen wird, also das mittlere Management, und das dann als Lehmschicht beschrieben wird, weil sich da wenig ändert und natürlich ein Nachteil auch dieser Veränderung ist, dass es oft weniger Mittelmanagement braucht, weil viele Funktionen ja plötzlich in den Teams selbst abgebildet werden. Also viele der Aufgaben des mittleren Management so nicht mehr gebraucht werden. Anders schon, aber nicht mehr in der Art und Weise, wie es in der klassischen Linienorganisation ist. Und das führt dann natürlich wieder zu Frustrationen im mittleren Management. Und all diese Dinge gut zu begleiten, ist, glaube ich, etwas, was ganz relevant ist. Also am Ende braucht es die gesamte Organisation und all ihre Teile, das macht es so herausfordernd, hier Veränderungen voranzubringen und ist sehr frustrierend für die, die es an bestimmten einzelnen Punkten starten und dann merken, aber der Rest zieht nicht wirklich mit.
Aber letztlich eine Sache, die entscheidend sein kann für das Schicksal eines Unternehmens, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn es um Anpassungsfähigkeit geht und die Frage, wie passen wir uns an veränderte Märkte, an veränderte Situationen an, dann kann das hochrelevant sein.
Ja, Katrin, vielen Dank. Ich glaube, das ist sehr rund geworden so. Wir können also eigentlich alle nur ermuntern, mal darüber nachzudenken und in alle Ecken zu gucken. Die Agilität, die Flexibilität wird ein entscheidender Faktor für den Erfolg innerhalb der nächsten Jahre sein. Und da spielt das Führungskonzept und die Führungsqualität eine große Rolle.
Auf jeden Fall. Danke, Barbara.